Becker.
Petković.
Becker Petković.
Ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Podcasts, dem die Frauen vertrauen. Es ist Becker Petković und Boris, du und ich sitzen uns leibhaftig gegenüber auf deinem Lieblingsbelag und meinem Hassbelag Nummer 1 auf dem Rasen in Stuttgart. Wir haben gerade unsere erste Live-Podcast-Folge aufgenommen, aber wir wollten es natürlich nicht verpassen, über ein absurdes Turnier zu sprechen. Die French Open, hast du dich erholt von dem Finale? Denn du hast 5,5 Stunden. Und vielleicht für diejenigen, die noch nie eine Kommentatorenkabine von innen gesehen haben, die ist ungefähr so groß wie 2 dieser Stühle. Und im letzten Satz, im 5. Satz, seid ihr nicht mal in die Werbepause gegangen. Das heißt, du saßt mit Matthias Stach Seite an Seite, Schulter an Schulter, Bein an Bein, 5,5 Stunden. Wie geht es dir psychisch, emotional und körperlich?
Nein, das war also sehr anstrengend, aber es war natürlich eins der besten Matches, die ich je kommentiert habe. Mhm. Tennis ist meine große Leidenschaft, nicht unbedingt in so engen Kommentatorenkabinen und nicht, ich mag den Matthias, aber nicht stundenlang wirklich neben ihm sitzen, aber es musste sein. Es war mir eine Genugtuung fast, so ein tolles Tennis-Match kommentieren zu dürfen. Erholt habe ich mich noch nicht, weil ich, egal wo ich bin heute aus Mailand gekommen, am Flughafen in Mailand, Sinna, come stai, Sinna, come stai. Und dann bin ich hier in Frankfurt gelandet, am Frankfurter Flughafen. Alle hatten nur das Thema Sinna oder Alcaraz jetzt hier natürlich beim Turnier. Also das war wirklich in aller Munde. Ich habe die ganze Nachrichtenstation am Sonntagabend gesehen, am Montag. Also es gibt viele wichtige Sportarten momentan. Die ganze Welt spricht über Tennis, spricht über Alcaraz und Sinna. Und das ist ein Riesenkompliment für unseren Sport.
Ja, es war ein unglaubliches Match. Wie viele haben es ganz gesehen? Vom ersten bis zum letzten. Oh, hier gehen die Hände nach oben bei unserem Live-Podcast hier in Stuttgart. Also gehen ganz viele Hände nach oben. Ich habe die ab dem zweiten Satz geguckt, wirklich komplett ab dem zweiten Satz. Und lass uns direkt einsteigen, Boris. Jannik Sinner sah aus wie wir es das ganze Turnier über gesehen haben. Wie der aggressivere Spieler, wie der stabilere Spieler, wie derjenige, der jeden Ballwechsel bestimmt hat. Carlos, wie wir es auch manchmal von ihm kennen, ein bisschen unkonstant, ein bisschen fehlerbehaftet. Wie hast du das Ganze beobachtet und hat dir auch nur 1% einer Gehirnzelle gesagt, dieses Match kann noch kippen? Denn wir erinnern uns kurz, 2-0 Sätze, 5 für Jannik Sinner, 0-40 Carlos Alcaraz serviert. Drei laufende Matchbälle.
Vielleicht fange ich ein bisschen vorher an. Also nach den Halbfinal-Ergebnissen, als es klar war, Alcaraz spielt gegen Sinner, war für mich Alcaraz der Favorit. Mhm. Warum? Weil der hat dieses Jahr Monte Carlo gewonnen, war im Finale von Barcelona, hat Rom gewonnen. Also das war so eine Serie, wie man das von einem anderen Spanier kannte, mit dem Namen Rafael Nadal. Sinner auf der anderen Seite war 3 Monate gesperrt, war dann erst wieder in Rom dabei, hat das Finale erreicht, aber dann relativ glatt im Finale gegen Alcaraz verloren, nämlich 7-6-6-1. So von dachte ich, also erstmal für den Sinner, ja, er hat keinen Satz verloren bis zum Finale, aber mehr kann er eigentlich nicht erreichen mit seinem Spiel und der Gegner ist so übermächtig, also das wird nichts. Jetzt, wie ging das los? Also der erste Ballwechsel, du kamst im zweiten Satz, der erste Ballwechsel ging es 17 Mal hin und her.
Da hätten wir es eigentlich alle schon wissen müssen.
Wenn Sie mal versuchen, als Tennisspieler 17 Mal den Ball zu halten auf Rasen oder Sand, es ist enorm schwer. Die haben Hochgeschwindigkeits-Tennis gespielt. Ich dachte schon, sagen wir mal, was ist mit denen los? Was haben die getrunken? Was haben die gegessen? Was ist deren Motivation? Das können die niemals durchhalten.
Ja, krass.
Das ist nach ein paar Spielen, wird sich der eine oder andere beruhigen. Aber dachte schon, also Sinner, wie der anfängt, wie die Feuerwehr, gibt dem Alcaraz Paroli und lässt überhaupt nicht nach. Und als Sinner dann ihn gebreakt hat, ich glaube zum 4-3, und einen Satz serviert hat, dachte ich, erreicht Sinner die Überraschung, wird er der erste Paris-Sieger seit Adriano Panatta, in den 70er Jahren war das. Und so hat er am zweiten weitergespielt. Und Alcaraz hat irgendwo keinen Weg, keine Mittel gefunden, wirklich dem Südtiroler Paroli zu bieten, hat sich beim Return 3-4 Meter hinter der Grundlinie, dann stand er auf der Linie, dann hat er die Rallyes verlangsamt, spielte Mondbälle,
dann kam
er ans Netz und Sinner hat auf alles eine Antwort, stand relativ nah an der Grundlinie und jede dritte, vierte Chance, da klatscht einer dauernd, bin ich so gut oder warum? Und
ich glaube auf dem Center Court spielen.
Okay, alles klar, sorry, ich nehme alles wieder zurück. Nein, der hatte keine Antwort. Und Sinner hat auch schon für den zweiten Satz bei 5-4 serviert, den Aufschlag verloren. Er ging in Tiebreak und hat den Tiebreak dann gewonnen, wo ich dachte, also das ist die Vorentscheidung. Ja, 200 Sätze. Finale Paris, das kannst du eigentlich nicht aufhören, aber ich lag falsch.
Und kann ich dich fragen, ich weiß, du bist großer Fußballfan und wenn ich Jannik Sinner spielen sehe, muss ich immer an die Pressing-Taktik von Pep Guardiola denken. Da ist ja das Ziel, dass die Mannschaft, wenn sie verteidigt, in Anführungszeichen, trotzdem so hoch steht, dass es sich wie eine Attacke anfühlt, die gegnerische Mannschaft sich fühlt, als würde ihm jemand, ihr jemand auf der Lunge stehen, sie kommen nicht atmen und irgendwann über den Lauf der Zeit wird sie anfangen, Fehler zu machen, Fehlpässe zu spielen und irgendwann wird daraus ein Tor entstehen. Und immer, wenn ich Jannik Sinner spielen sehe, muss ich an diese Pressing-Methode denken. Findest du, das ist eine gute Analogie oder nicht so? Ich denke immer, dass die anderen sich fühlen, als könnten sie nicht atmen, wenn sie gegen Jannik Sinner spielen.
Nee, das ist ein sehr guter Vergleich. Sinner nimmt dir die Zeit zum Atmen. Der trifft den Ball so früh, dass du keine Chance hast, dich richtig zu stellen.
Du bist immer
mehr in der Reaktion und reagierst und agierst nicht. Mhm. Und selbst gegen Alcaraz, es ist der Spieler mit dem meisten PS auf den Schlägen, aber gegen Sinner kommt das nicht zu Trage, weil du kommst nicht zum Schlagen. Du bist nur am Reagieren. Wohin spielt der Italiener wieder den nächsten Ball? Aber dass er das auf Sand so rumbringt, das dachte ich nicht. Zur Info, der hat noch nie ein großes Sandplatzturnier gewonnen. Ich rede großes Masters-Turnier oder 500er. Hat bestimmt ein, zwei kleinere gewonnen. Aber große Sandplatzturniere nicht. Und das hat seine Gründe, weil er an der Grundlinie steht, weil er oft halbwollig spielt und auf Sand wie auch auf Rasen verspringt der Ball oft. Mm. Ich weiß nicht, wie gut die Plätze sind in Paris, aber offensichtlich schlecht, besser wie bei uns zu Hause in Leimen. Der Ball ist nicht versprungen, denn dann im fünften Satz schon häufiger, aber so die ersten Beisätze hat er halbwollig gespielt und er hat Druck gemacht, er hat den Spanier laufen lassen und nicht umgekehrt.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie sich das gedreht hat, hattest du jemanden, der so ähnlich gespielt hat? War Andre Agassi so ein bisschen vergleichbar damit oder kann man das nicht richtig vergleichen?
Ja, so eine Mischung aus Andre Agassi und Novak Djokovic. Mhm. Ich finde, Sinner ist so die jüngere italienische Version von Novak Djokovic, dass er einfach immer ein unglaublich hohes Niveau hat, hat seine Konstanz, hat seine Geschwindigkeit und du weißt genau, was du bekommst. Mhm. Und bei Agassi war das so, der stand auf der Linie, der war nicht ganz so konstant wie Djokovic oder wie Sinner, aber der hatte auch diese Geschwindigkeit, dass du eigentlich nur am Bälle sammeln warst oder Bälle versuchen zu bekommen und selbst ihn nicht schicken konntest. Das ist deren Strategie. Deswegen so guter Fahrplatz, deswegen drei Grand Slam Siege, deswegen die Nummer eins, weil er einfach früher den Ball trifft wie jeder andere Spieler auf der Welt.
Ja, und wenn du, das hat auch dich dann belastet, wenn du jetzt gegen Andre Agassi gespielt hast, ich weiß, du mochtest es nicht so gegen ihn zu spielen, du warst ja auch ein Spieler, der gerne das Spiel kreiert hat und nicht reagiert hat und das ist dann, was dir die Stärke wegnimmt, weil ich versuche mich gerade in Carlos Alcaraz einzuversetzen.
Nein, er nimmt dir die Zeit, die Stärke selbst den Punkt aufzubauen, du bist immer nur am Gucken, wohin spielt er jetzt, das kommt im Fernsehen teilweise gar nicht rüber, der hat eine Geschwindigkeit auf den Schlägen, ich sag mal 160, 170 km/h. Das ist eine Menge und es schlägt irgendwie nur links und rechts ein. Ja. Dann hat er seinen Aufschlag stark verbessert. Der hat sage und schreibe bis zum Finale ein Doppelfehler serviert.
Ja, unglaublich.
Wir reden 6 Matches.
Da fällt gleich alles runter.
Das kann man nicht glauben. Also 6 Matches, 18 Sätze, nur ein Doppelfehler. Das geht nicht. Mhm. Es gibt keinen Spieler, der das jemals geschafft hat.
Sarah Errani.
Im Finale hat er noch einen gemacht, also insgesamt 2 Doppelfehler im gesamten Turnier bei 23 Sätze. Also diese Statistik, die gab es noch nie und wird es auch nie wieder geben. Und weil er jetzt auch geschafft hat, körperlich, ich glaube, diese dreimonatige Pause hat ihm geholfen, auch körperlich noch ein bisschen stärker zu werden. In der Vergangenheit hat er immer die Matches verloren, die über die 4,5-Stunden-Marke gingen. Mhm. Er ist lang gewachsen, er rutscht auf dem Tennisplatz, also er war ein sehr guter Skifahrer, also er war also italienischer Meister unter 14 im Slalom. Und das sieht man auf dem Sandplatz, der rutscht in die Ecken und der läuft nicht hin. Das brauchst du eine Technik, aber das geht auf den Oberschenkel, das geht auf den Hamstring. Mhm. Und hat mir immer gemerkt, so nach 4, 4,5 Stunden sind er wird langsamer. Aber auch das ist nicht passiert. Insofern, also ich bin total hin und weg immer noch über die Qualität von Sinner, aber natürlich auch über Alcaraz. Sag mal, der liegt 2-0 Sätze hinten. Ja. 5-3 im dritten Satz. Alcaraz serviert, 0,40. Die Kameras hat die Mama, Sinner. Die hat nur noch geweint, den Hals in den Hand. Also die wusste gar nicht mehr, wen sie zuerst umarmen darf oder sollte. Und dann so bei jedem abgewehrten Matchball ging so das Lächeln so immer mehr zurück. Und sie guckte und bis sie dann ihren Platz verließ, weil sie natürlich nicht mehr ertragen kann, dass ihr Sohn hier weiterspielen muss.
Carlos Alcaraz, jetzt kommen wir zu ihm, dem Sieger der French Open, der seinen Titel verteidigt hat. Carlos Alcaraz und diese drei Matchbälle, die abgewehrten Matchbälle, sind für mich Carlos Alcaraz, wenn man seine Essenz nimmt und in so ein Marmeladenglas abverpackt und dann guckt man immer so rein und so, ja, das ist der Carlos. Wenn alle Stricke reißen, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man denkt, es ist vorbei, dann spielt er auf einmal Tennis wie von einem anderen Stern. Es ist fast so, Boris, als bräuchte er diese Anspannung, um sein bestes Tennis zu spielen. Wie oft haben wir darüber geredet, wenn er 5-1 führt, wird ihm langweilig, dann verbläst er ein bisschen hier und da und dann ist er auf einmal wieder da. Fandest du, Jannik Sinner hat was liegen lassen bei den Matchbällen oder fandest du, Carlos Alcaraz hat die wirklich abgewehrt und das Match dann gedreht?
Also wenn du drei laufende Matchbälle hast und du bist in der Rallye, dann lässt du was liegen, unabhängig vom Gegner. Mhm. Die Frage ist nur, woher nimmt der Spanier sich das Herz, den Mut, das Selbstbewusstsein? Du hast einen interessanten Punkt gesagt. Wenn man sich Carlos Alcaraz vorstellt, dann ist für ihn nichts unmöglich. Das hat auch sein Trainer Juan Carlos Ferreiro gesagt. Er hat nie den Glauben verloren, dass irgendwann sein Schützling nochmal eine Lösung findet. Und jetzt gehe ich noch weiter. Ich habe nur einige Spiele erlebt in meinem Leben. Mhm. McEnroe, vielleicht das beste Ballgefühl. Kann man sagen, Federer, auch nicht schlecht.
Ist okay.
Dann mein Aufschlag war okay, dann gab es Agassi beim Return. Also die Kombination von Gefühl und Power ist er für mich der beste Spieler aller Zeiten.
Ah, wirklich? Krass.
Und das kommt in so einem Moment raus. Mhm. Der hat immer noch einen 7. Gang. Mhm. Und das weiß auch jeder Spieler. Mhm. Also jeder Gegner weiß, wann macht der mal ernst. Mhm. Der hat verdammt spät ernst gemacht in Paris, aber nur, weil er es kann. Weißt du, der macht Schläge, der hat eine Geschwindigkeit, dann kommt wieder der Stoppball, dann kommt der Kick. Also die Variation mit der Power, mit dem Ballgefühl. Ich wüsste keinen Spieler in der Geschichte des Tennissports, der diese Kombination hat.
Das ist eine krasse Aussage, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Vor meinem inneren Auge habe ich gerade einen Schlag, den er ganz oft in Paris gespielt hat und der, finde ich, das alles zusammenfasst. Er hat diese Vorhand-Cross, Kurz-Cross-Winkel raus, die er aber mit voller Geschwindigkeit schlägt. Normalerweise, wenn man so einen Kurz-Cross spielen will, muss man ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, bisschen mehr Spin draufsetzen, denn man zielt ja auf den kurzen Punkt im Platz. Man braucht ein bisschen mehr Höhe, es ist die höchste Stelle des Netzes. Carlos Alcaraz hackt genauso fest drauf, wie wenn er einen Vorhand Longline-Winner schlägt und spielt denn aber dann Vorhandwinkel, Kurz-Cross. Wie geht es?
Ja, es geht eigentlich nicht. Also dieser Schlag wird nicht trainiert im Tennis, weil er eben sehr riskant ist. Aber für ihn ist das eine Leichtigkeit. Nur das schafft er nur in besonderen Situationen. Ich meine, der hat auch schlecht gespielt in diesen 14 Tagen.
Yeah.
Der hat gegen Shelton 4 harte Sätze gehabt. Der hat gegen
Jumhur.
Den Bosnier Jumhur 4 ganz enge Sätze.
Also wäre fast den 5. gegangen.
Alcaraz ist nicht immer Alcaraz, aber ist für mich ein Genie. Und wenn er gefordert wird, wenn er gekitzelt wird, wenn er motiviert wird, dann findet er eine andere Ebene, die kein Spieler auf der Welt hat. Und also wirklich, wir reden von Senna, ne? Senna, beste Spieler der Welt. Ja. Der ist ja teilweise quer durch die Luft geflogen an der Grundlinie, um diese Bälle zu erreichen. Hat das unglaublich gut und lange gemacht. Aber je länger es ging, umso besser und stärker wurde Alcaraz.
Und ich finde, dass du hast es vorhin gesagt, das ist ein super Punkt. Ich finde, man kann Jannik Sinner nicht mehr vorwerfen. Er hat ja jetzt schon wieder, in Anführungsstrichen, ein Match verloren, das über 4,5 Stunden geht. Aber ich finde, das kann man ihm nicht vorwerfen aufgrund der Fitness, sondern ich erinnere mich an diesen einen Schlag, als Carlos Alcaraz bei 5-4 zum Match serviert, im 5. Satz, und er spielt einen Stopp. Jannik Sinner im vollen Sprint ja. kommt ran und spielt einen Gegenstopp zum 15-40 und breakt Carlos dann zum 5 beide. Das war nicht die Fitness, sondern das war ein Carlos Alcaraz, der in den 7. Gang, wie du sagst, schaltest und sich das Match einfach holt in dem 5. Satz. Würdest du das so sagen?
Ja, ich meine, Sinner hat unfassbar gekämpft und er war körperlich nicht mehr ganz so fit im 5., aber er war immer noch gut genug. Mhm. Hat unglaubliches Kämpferherz und gibt ihm der Paroli 5 beide, er macht das 6-5 und ich dachte, also wenn ein Tiebreak kommt, dann schafft das nicht.
Ah, interessant.
Weil muss er jetzt emotional, Alcaraz muss enttäuscht sein, dass er führt fürs Match, schafft es nicht.
Ja.
Ist emotional so ein bisschen im Keller. Sinner ist der Führende und jetzt bei 6-5 muss er es machen, da hat er Chancen gehabt.
Hat er, ja.
Und als im Tiebreak es dann 7-0 war, dann war es auch für jeden klar, also dass der Sieger Alcaraz sein wird. Aber was mir noch auffällt, so, ich kenne mich im Tennis ganz gut aus, du schenkst in einem Grand-Slam-Finale einen Punkt dem anderen nicht.
Ja, stimmt.
Das machst du nicht. Ich habe es nicht gemacht, Edberg nicht gemacht, Zverev nicht gemacht, McEnroe nicht gemacht. Jetzt macht
McEnroe,
kein
ganz
Mensch.
Bestimmt, der hat ja einen genommen noch, McEnroe.
Ja. Es erwartet man auch nicht. Wie die zwei Jungs den Schiedsrichter korrigiert haben, gesagt, nee, der ist gut, bleiben Sie oben. Wo gibt's denn sowas?
Ja, das ist stimmt, da kann man echt klatschen. Ja.
Und das ist auch für mich so die Botschaft für die jungen Spielerinnen und Spieler. Mit dieser Einstellung, mit diesem Fairplay, mit diesem Gerechtigkeitssinn wirst du der beste oder zweitbeste Spieler aller Zeiten. Also es geht doch.
Es geht doch. Und unglaublich beeindruckend, ich habe Jannik Sinner, ich beobachte ihn wirklich, wir haben es in einem unserer Podcasts besprochen, ich habe Jannik Sinner gesehen, da war er 15 Jahre alt in Rom im Foro Italico, hat er so eine Pre-Quali für die Quali gespielt und hatte eine Wildcard vom italienischen Tennisverband, da habe ich ihn gesehen. Ich kenne ihn also schon wirklich viele, viele Jahre. Ich habe ihn noch nie so fertig und enttäuscht gesehen. Man hat ihm es richtig im Gesicht angesehen. Er war, ich glaube, der hat sich noch nie so gefühlt wie in diesem Moment. Was sagt er? Herzlichen Glückwunsch an Carlos, herzlichen Glückwunsch ans Team. Du hast es dir verdient, du warst der beste Spieler des Turniers. Und fertig. Und ich krieg da schon wieder eine Gänsehaut, weil ich habe ein paar taffe Matches verloren und ich musste nicht dann, und die waren nicht 5,5 Stunden, und ich musste nicht dann mich hinten hinstellen und dem Gegner auch noch fair gratulieren. Und es sah ehrlich aus, das ist das. Ne? Man kann ja Worte sagen, aber es sah ehrlich aus, wie er es gesagt hat.
Ja, das ist auch, sagen wir, wir halten es alle für normal, dass die Jungs dann nach 5,5, 6 Stunden dann das Mikro in die Hand schlaue Sätze bilden. Das ist schwierig.
Auf nicht ihrer Sprache.
Und nicht ihrer Sprache. Das ist erstmal schwierig, aber was dann rauskam, einfach so ernst gemeint und so niveauvoll und so sportlich, einfach die Leistung der anderen anerkennen, ist auch außergewöhnlich. Aber als ich ihn da auf dem Platz, also auf dem Stuhl saß, gesehen habe, zuerst war er im Albtraum. Also er konnte nicht glauben, dass er dieses Match mit dieser Form nach 3 Matchbällen verloren hat. Der hat sich immer so die Hand vorm Gesicht, hat so ins Leere gestarrt und ich weiß, mir ging das auch schon mal, ich habe auch schon mal so ein Match gemacht. Du überlegst, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich dieses Match verlieren? Yeah. Ich war doch der bessere Spieler. Ich habe 2-0 Sätze, ich habe Matchbälle. Yeah. Und dann aufzustehen und die richtigen Sätze zu sagen im richtigen Moment, das ist ein großer Charakter.
Boris, wie viele Tage und Nächte, glaubst du, hat Jannik Sinner nicht geschlafen nach diesem verlorenen Finale?
Das dauert in der Regel 1 Jahr.
Wirklich?
Ja, nee. Das dauert 1 Jahr, bis du wieder zurückkehrst zum Ort des Geschehens, um dann es zu verarbeiten mit einem Sieg.
Okay.
Also nach diversen Wimbledon-Finals, die ich verloren habe, man spielt dann weiter, geht auf den Hartplatz in New York, aber du erinnerst dich immer wieder an dieses verlorene Wimbledon-Finale und brauchst das ganze Jahr, um es wieder gut zu machen. Und ich glaube, Jannik wird auch da noch lange knabbern. Der wird auf Rasen gut spielen und einer der Favoriten Wimbledon sein. Aber dieses eine Spiel wird er lange nicht verkraften können.
Gab es ein Spiel bei dir, das du lange nicht verkraften konntest? Und hast du das mit dir mitgeschleppt, wirklich dann dieses eine Jahr, bevor es dann vorbei war? Gab es so eins? Kannst du dich daran erinnern oder bringe ich gerade schlechte Erinnerungen wieder hoch?
Nee, ich hatte natürlich ein paar, aber grundsätzlich gesprochen, also wo es mir sehr schwer fiel, ist die zweite Runde 87 verloren gegen Peter Doon in Wimbledon, nachdem ich zweimal zuvor gewonnen habe. Das hat lange gedauert. Dann das 88er-Finale gegen Edberg. Da war ich der bessere Spieler, hatte Satz und Break, dann hat es geregnet, da muss man Montag weiterspielen. Montags kann ich kein Tennis spielen. Also
montags ist frei. Montags macht Montag, Boris frei. Hey,
Sonntag
kannst
du mich rufen, genau. Montag kann ich nicht spielen. Und das habe ich verloren, das habe ich auch lange gekämpft. Dann natürlich auch die Niederlage gegen Michael Stich, 91, ja. Also wo ich sicher war, dass ich gewinnen werde und hoch verloren. Das war schwierig. Also du gehst als Tennisspieler über sehr viel Berg und Tal, emotional, auch körperlich. Und aber so die großen Spiele, das sind die Grand Slams, das ist der Davis Cup, das dauert in dem Fall ein Jahr, bis du wieder am Ort des Geschehens zurückkommst und es gut machen kannst.
Super interessant, deine Insights und deine Einblicke hier zu hören. Ich würde gerne noch über einen Spieler sprechen, weil er mich so fasziniert hat und ich konnte wirklich nicht glauben, was für eine Leistung er wieder abgerufen hat. Und es ist Novak Djokovic. Und ich finde, der große Unterschied zwischen einem Novak Djokovic und Carlos Alcaraz dann im Finale war, dass Novak wirklich versucht hat, das zu machen, was Carlos natürlich in sich hat. Dieses, ich nenne es immer Chaos-Spiel. Du weißt nie, was kommt. Dann kommt mal ein Mondball, dann kommt mal ein Stopp, dann kommt ein Slice. Und Novak hat all das versucht zu machen und hat Jannik Sinner wirklich, wirklich bis aufs Allerletzte getriezt. Und ich habe mit ein paar Leuten aus Jannik's Team gesprochen am nächsten Tag. Und es war sehr interessant, was sie gesagt haben. Die haben alle gesagt, nachdem Jannik den zweiten Satz gewonnen hatte, 2-0 Sätze, dachten alle, Novak wird jetzt so ein bisschen, klar, nicht aufgeben, aber so
laufen lassen.
38 Jahre alt, wird ein bisschen. Und die haben allesamt gesagt, die sitzen ja auch im Philippe Chatrier, ist die Besonderheit, dass du sehr nah an der Box von deinem Gegner sitzt. Ne? Da ist so ein Gang dazwischen, aber du siehst die. Es ist vielleicht 3-4 Meter entfernt. Also du siehst genau in die Gesichter der gegnerischen Box. Und die haben alle gesagt, bei 0-2 Sätze hat Novak Djokovic die Intensität erhöht. Und die waren im Schock und die kamen alle gar nicht zu sich. Und Jannik hat immer so rausgeguckt und hat so ein bisschen Fragen, so was passiert hier gerade? Und da wollte ich dich gerne fragen, du als ehemaliger Trainer von Novak, hättest du ihm das zugetraut, dass er diese Leistung gegen einen 15 Jahre jüngeren Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, in der Form, dass er das nochmal abrufen kann, auch wenn er in 3 Sätzen verloren hat?
Also ich traue Novak Djokovic grundsätzlich alles zu. man sollte nicht so Tennis spielen mit 38, das ist irgendwann nicht mehr gesund, weil also es kommt jetzt an die 40, aber auch wie dieses Jahr lief, ne? Melbourne war gut, Halbfinale, schlug Alcaraz im Viertelfinale, dachte man, wie geht denn sowas? Djokovic, geht alles. Dann war so die Sandplatzsaison sehr dünn. Also erste Runde in Monte Carlo, erste Runde in Madrid, checkt dann aus Rom raus und ich dachte schon, Schatzi, was machst du jetzt? Überlegst du zum ersten Mal wirklich, das Ende naht, wie lange willst du dir das antun?
Dann hast du mit ihm gesprochen in der Zeit?
Immer wieder war, okay, ja, Monte Carlo muss länger. Und er hat auch gesagt, du, ich weiß auch nicht genau, was ich hier mache, aber ich habe irgendwie nichts anderes zu tun, deswegen gehe ich noch wieder weiter und so. Aber er war natürlich in diesem Turnier nicht so motiviert. Warum er noch Tennis spielt, das ist Grand Slam Tennis, er ist der Rekordhalter bei den Herren mit 24 Grand Slam Siegen, er will allgemeiner Rekordhalter werden, das wäre mit 25 Grand Slams. Da gibt es eine australische Tennisspielerin, die heißt Margaret Court, die hat die 24, deswegen wieder einen mehr. Okay, er muss dann immer noch einen Rekord finden, den er noch nicht gebrochen hat. Und da nimmt er die Wildcard in Genf, so ein kleines vorbereitendes Turnier, gewinnt er sein 100. Turnier. Und dachte ich schon, der ist wahnsinnig, der ist verrückt. Oh Gott, jetzt wird's gefährlich wie der anderen. Auslosung war ganz gut, muss man dazu sagen. Und als der in der zweiten Woche war, dachte ich, Novak, also bei dem ist alles möglich. Dann so eine kleine Info. Der war zum 51. Mal im Grand-Slam-Finale. Wenn du 5-mal im Halbfinale bist ein Superstar.
Ja.
Der war 51 Mal auch. Federer und Nadal sind irgendwo in den Mit-30ern. Also deutlich mehr, deutlich häufiger wie jeder andere Spieler. Und auch dann hat er in seinem sehr guten Spiel gegen Sascha Zverev auch da noch gezeigt, mit mir ist wieder zu rechnen. Mhm. Ich glaube, genau das sind die Spiele, warum er noch Tennis spielt.
Yeah.
Gegen Sinner, gegen die Nummer 1, gegen Alcaraz, weil er will es den Jungen noch zeigen, dass auch früher sehr gut Tennis gespielt wurde. Und ich weiß nicht, wie er es körperlich schafft, ich weiß nicht, wie er es geistig schafft. Als seine Familie dann zum Halbfinale kam, dachte ich, das ist gut, aber auch schlecht.
Man darf es nicht ändern, ne?
Nee, also schlecht im Sinne von, das hat was Historisches. Er will, dass seine Familie dabei ist, wenn er vielleicht zum letzten Mal in Roland Garros spielt.
Ah, so meinst
spielt.
Du das. Ah, interessant,
und
ja.
Und als er dann mit seiner Hand den Sandplatz geküsst hat, sich verabschiedet. Also ich hatte ein mulmiges Gefühl, ob wir ihn noch mal in Paris sehen.
Ja, also eine Anekdote über Novak Djokovic. Als Novak und ich sind beide der gleiche Jahrgang, 87. Als wir 18 waren und das erste Mal bei Grand Slams antraten, hat der Novak, wir kennen uns lange, wir sind gut befreundet, hat er immer so gefragt, hey, er kennt meinen Eltern natürlich auch gut, meinen Vater. Serbische Kultur, fragst immer nach den Eltern, das ist höflich. Hey Andrea, wie geht's dir? Ja gut, wie geht's dir? Sind deine Eltern da? Und ich habe dann immer so, ja, mein Vater ist da oder nicht. Sind deine Eltern da? Und er hat mit 18 schon immer gesagt, die kommen in 2 Wochen. Und ich habe immer so
Finale.
Gesagt, genau, zum Finale. Ich so, Novak, in 2 Wochen, du stehst 95 in der Welt. Was in 2 Wochen? Der hat damals mit 18, hat er das schon so gesagt und so gemeint. Und da wusste ich, der ist ein bisschen anders als alle anderen. Und,
musst du sein, um diese Erfolge zu haben. Ja,
das ist einfach, der hat eine andere. Und genau, was du gesagt hast, ich finde, man sieht ihm dann an gegen Jannik Sinner. Es macht ihm einerseits einfach Spaß, mal herausgefordert zu werden. Du siehst richtig, dass er daran wächst, auch gegen Alexander Zverev. Man sieht, dass er gegen die besten Spieler der Welt einfach, dass ihm das Spaß macht. Ich glaube mal, unabhängig von den Rekorden und Titeln, ihm macht es Spaß, dass er dann taktisch werden muss und Stopp spielen muss und ans Netz kommen muss. Und eben genau das, was du gesagt hast, der will auch einfach zeigen, dass er der Platzhirsch ist.
Ja.
Er will schon so ein bisschen, da ist der Alpha-Mann und will dann sagen, hier, ich bin immer noch der Beste, ich bin immer noch der Goat.
Gute Tennisspieler sind Machos und wir sind die coolsten, besten, stärksten, wollen das dem Gegner und allen Leuten auch zeigen. Und da ist schon viel Wahres dran. Aber auch die Tatsache, dass er jetzt wieder in Form ist. Also Wimbledon ist das nächste Grand Slam Turnier. Mhm. Ich habe den wieder auf der Liste.
Hast du? Ja, traust du ihm das zu?
Der hat Blut geleckt. Der weiß, dass er körperlich wieder die Match-Fitness hat. Rasen liegt ihm sowieso. Mhm. Ich glaube, da müssen sich alle anderen warm anziehen bei Novak Djokovic und Wimbledon dieses Jahr.
Ich freue mich sehr. Boris, bist du bereit, über Frauentennis zu sprechen?
Immer und grundsätzlich.
Yes. Der absolute Frauentennis-Experte Boris Becker ist hier. Du hast, als wir angefangen haben, hast du mir gesagt, mit Frauentennis kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube, das musst du revidieren, weil in letzter Zeit alles, was ich von dir und aus deinem Mund über Frauentennis gehört habe, war allererste Sahne.
Ich lerne von dir. Ich bin ein guter Student und höre auf die Zwischentöne. Ich bin froh, dass du einige Namen aussprichst, die ich nicht aussprechen kann, weil die einfach so unglaublich lang sind. Aber ich sage dann immer genau die Tschechin oder genau die Russin, die sind hervorragend. Aber ich höre zu und finde das Damen-Tennis, also bis zum Halbfinale fand ich das Damen-Tennis spannender dieses Jahr in Paris. Klappt, das Herrenfinale, Sina Alcaraz hat da jede Dimension gesprengt. Yeah. Aber Damen-Tennis, Sabalenka, Goff, Swiatek, Boisson, junge Französin im Halbfinale. Also das sind Geschichten für die Ewigkeit.
Das sind die Geschichten für die Ewigkeit und wir wollen natürlich auch über die Frauen sprechen. Coco Gauff ist die French Open Siegerin 2025, hat Aryna Sabalenka die Nummer 1 besiegt. Wie hast du das Frauenturnier beziehungsweise vielleicht auch das Finale, wie hast du das verfolgt und warst du überrascht, dass Coco Gauff am Ende triumphiert hat?
Ja und nein. Ich habe das Damen-Turnier verfolgt. Sabalenka an 1 gesetzt im oberen Tableau. Das schwierigere Tableau. Mhm. Sie hatte mit Rybakina im Viertelfinale also ein ganz schwieriges Match mit der Qin Wen Chen. Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, Zhang Qinwen.
Die Chinesin, sage ich dann immer, die Chinesin. Olympiasiegerin vom Jahr, Halbfinale. Und ich dachte, okay, die hat so die schweren Brocken jetzt durch. Jetzt wird es mit Coco Gauff eigentlich leichter, zumal sie auch im Finale von Madrid sie geschlagen hat in zwei Sätzen. Und ich dachte, ja, die Weißrussin marschiert jetzt durch. Und so hat sie auch angefangen. Mhm. Sie führte 4-1 bei eigenem Aufschlag für 40-0. Doppelbreak. Mhm. Und ich dachte, wenn sie den ersten Satz ja schnell gewinnt, dann wird es für die Amerikanerin doppelt schwer. Ja. Auf deiner Seite habe ich vielleicht ein bisschen Coco Gauff unterschätzt. Sie hat im Halbfinale die überraschende Halbfinalistin Louise Mosson geschlagen. Relativ glatt, ist so ein bisschen unter dem Radar gegangen, weil so die großen Spielerinnen hatten sie nicht als Gegnerin. Aber was ich unterschätzt habe, war ihre Kämpferattitüde, ihre Körperlichkeit und ihr Wille. Ich meine, es war unsäglich windig an dem Tag.
Ja.
Es war nicht gut, Tennis zu spielen. Mhm. Es war 15 Grad.
Du warst in Paris, muss man dazu sagen, an dem Tag. Also du hast es am eigenen Leibe gespürt.
Ja, es war nicht die Idealbedingung, ganz und gar nicht für ein Finale. Mhm. Aber Coco Gauff, ob es da 4-1 für sie war, ob das im dritten Satz 3-3 wieder stand, du hast nichts an ihr gesehen, außer dass sie sich wirklich bis zum Letzten hergibt, dass sie jedem Ball nachrennt, dass sie, egal was Sabalenka macht, immer eine Antwort hat. Und irgendwann ist Sabalenka an sich selber gescheitert.
Sie ist an sich selber gescheitert und ich sage es mit ein bisschen Scham im Herzen, aber ich habe gegen Coco Gauff gespielt und verloren. Und Coco Gauff war damals, als ich gegen sie verloren habe, 15 Jahre alt. Ein Moment der Ruhe für Andrea Petkovics Karriere.
Du hast gegen eine 15-Jährige verloren, das gibt's doch gar nicht, Andrea.
Ich habe gegen eine 15-Jährige verloren und damals ist meine Karriere den Bach runtergegangen. Ich habe genau 8 Monate später aufgehört.
Okay.
Aber genau, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich habe oft mit ihr trainiert. Ich weiß, wie es sich anfühlt, gegen sie zu spielen. Und ich finde, es waren zwei verschiedene Mentalitäten auf dem Platz. Und ich glaube, da können wir dann nochmal drüber sprechen, wenn wir dann über gewisse Aussagen von Sabalenka sprechen, die sie danach getätigt hat. Aber gegen Coco Gauff zu spielen, ist so wahnsinnig anstrengend, weil sie den Platz unheimlich klein macht. Nicht nur, wie sie seitlich rennt. Sie ist eine der besten Athletinnen, die wir haben auf der Tour. Also sie kriegt unheimlich viele Bälle, aber das ist es gar nicht so sehr. Das gibt viele Spielerinnen auf der Tour, die viele Bälle zurückbekommen. Sie erkennt kurze Bälle viel schneller als alle anderen. Mhm. Und sie hackt ja nicht so wie eine Sabalenka. Das heißt, die haut dir dann nicht sofort einen Winner um die Ohren. Aber sie nimmt den früh und auf einmal bist du unter Druck. Und das verwirrt dich, weil du denkst, hä, eigentlich muss ich doch diejenige sein, die sie angreift. Vor allem auf der Vorhand, da kommt nicht so viel Power raus. Der landet meistens kurz, vor allem auf Hartplatz. Ich habe auch noch auf Hartplatz gegen sie verloren. Nicht mal auf Sand, sondern auf Hartplatz gegen eine 15-Jährige. Da war es vorbei, gell? Aber sie bewegt sich nicht nur seitlich gut, sondern auch von Nord nach Süd. Und diese Fähigkeit, den Platz abzudecken, macht dich schäggisch im Hirn.
Ja.
Das macht dich richtig schäggisch im Hirn. Du hast dann
das versteht man in Stuttgart, was schäggisch ist.
Ja, das ist hessisch, ja. Habe ich ein bisschen hessisch gemacht. Aber es macht dich baller im Hirn, weil du hast irgendwann das Gefühl, du hast nur noch so viel Platz, in das du reinziehen kannst. Ja. Ich hatte irgendwann am Ende, hatte ich das Gefühl, ich muss so ein Stück vor die Grundlinie spielen und am besten so ein Stück an die seitliche Linie, sonst stehe ich sofort unter Druck. Und das habe ich bei Sabalenka gesehen. Die hat gut angefangen und irgendwann wurde der Platz kleiner und kleiner und kleiner und sie hat mehr Risiko genommen. Und ich finde, dass der Matchball war so das Symbol für das ganze Match. Sie hat eine Rückhand seitlich weggespielt. Mhm. Und Coco Gauff war in der Ecke, weil sie wusste, weil sie schon geahnt hat, der kommt dahin. Mhm. Und dann siehst du sie aus der Peripherie, siehst du sie hinlaufen. Und dann gehst du natürlich näher an die Linie und fängst an, Fehler zu machen. Und ich finde, das hat man genau gesehen. Und sie hat danach nämlich gesagt, Coco Gauff hätte nicht so gut gespielt, sondern sie, Aryna Sabalenka, hätte das Match verloren. Wie fandest du das?
Ja, das kannst du natürlich nicht sagen. Ne?
Das meine, kannst du denken,
das
meinst
du? Das kannst du denken, aber nicht laut sagen. Aber da bin ich wieder bei meinem Punkt. Nach so einem anstrengenden, emotionalen Spiel ist es eine Höchstleistung, in dem Moment die richtigen Worte zu finden, weil natürlich du dein Herz auf der Zunge trägst. Ne? Du hast enttäuscht, du hast in drei Sätzen verloren und da rutscht dir ein paar Sätze raus, die du natürlich danach bereust. Mhm. Sie wird von der ganzen Welt kritisiert, in dem Fall auch zu Recht. Mhm. Aber man muss auch da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das sind alles höchst sensible, emotionale, junge Sportlerinnen und Sportler. Und da muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Mhm. Sabalenka hat sich am nächsten Tag dafür entschuldigt, hat gesagt, das habe ich nicht so gemeint oder vielleicht überreagiert. Aber das ist leider auch die Welt, in der wir leben. Also die sozialen Netzwerke sind da brutal, das Internet ist brutal. Mhm. Und wenn man mal falsch guckt oder das falsche Komma setzt, dann wird man also aufs Blut kritisiert. Das finde ich nicht in Ordnung.
Ja.
Die hat falsch ausgesagt und natürlich hat sie verloren, weil die andere besser war. Mm. Punkt. Mm. Und auch die Strategie von Goff ist ja, noch ein Ball zurück. Ich bin körperlich besser. Ich finde, sie bewegt sich katzenartig.
Mm-hmm,
also
total,
die
ja.
ist nie irgendwie am Rutschen oder auf dem falschen Ball. Und je länger das Match, desto besser kann sie dein Spiel lesen. Mm-hmm. Deswegen wusste es aber länger am dritten Satz nicht mehr, wo sie hinspielt, weil Goff war schon da. Mm-hmm. Und da muss man natürlich auch den Respekt gebührend der Gegnerin zollen. Und auch die Pressekonferenz von Sabalenka, das war alles nicht in Ordnung, professionell, aber das sind junge Sportlerinnen und Sportler und da ein bisschen gnädiger mit diesen yeah. Aussagen umgehen.
Ja, ich glaube, ich habe mir das so erklärt. Ich finde, es sind zwei komplett verschiedene Mentalitäten und ich glaube, du wirst dich damit gut identifizieren können. Ich hatte das, als ich sehr jung war. Ich war sehr jung, mit 15 schon sehr groß und sehr stark und ich habe viele Winner gemacht, bis die anderen nachkamen. Yeah. Ne? Deswegen zählte für mich immer, ein Winner war ein Punkt, aber wenn die anderen Fehler gemacht hat, mental
so.
Habe ich das nicht akzeptiert. Das habe ich nicht. Es war irgendwie kein richtiger Punkt. Es
ja.
war fast so, als wenn ich einen Gewinnschlag geschlagen hätte, hätte ich doppelte Punkte bekommen und wenn die andere einen Fehler macht, hat es nicht gezählt. Mhm. Und ich musste das lernen, als die anderen dann auf einmal genauso groß und stark waren wie ich
ja.
und auch Gewinnschläge geschlagen haben. Da musste ich akzeptieren und meine Mentalität ändern und begreifen, dass auch eine taktische Anwendung, den Gegner zum Fehler zu zwingen,
ja, genau.
genauso zählt, wie eine Rückhand-Longline reinzuhauen.
Ganz genau.
Ne? Und das war bei mir echt ein Mentalitätsshift. Und ich finde, man hat diese zwei Mentalitäten bei Coco Gauff und Aryna Sabalenka total aufeinander miteinander kollidieren sehen. Coco Gauff, die taktisch alles durchdenkt, wie spiele ich den nächsten Ball, dass Aryna in einer unkomfortablen Position ist. Und Aryna, die denkt, ja, die andere hat doch nichts gemacht, die hat doch nur den Ball reingespielt. Mhm. Und ich glaube, dass sie auch eine bessere Spielerin werden wird, wenn sie das versteht. Ich fand zum Beispiel Novak Djokovic gegen Alexander Zverev hat genau das perfekt gemacht. Man hat dann gesagt, Zverev hat so viele unerzwungene Fehler gemacht. Für mich waren das erzwungene Fehler von Novaks Taktik, die er jeden Punkt angewendet hat. Und irgendwann wurde Sascha Ballaballa im Kopf.
Naja.
So wie ich gegen die 15-jährige Coco Gauff. Nur, dass das ein bisschen Unterschied ist im Niveau zwischen Novak Djokovic und 15-jähriger Coco Gauff.
Naja. Nee, aber da musst du aber länger dazulernen. Sie ist also noch größer wie du und hat eine unglaubliche Kraft. Sie ist echter Superstar in der Damenszene. Und lacht und tanzt, also sehr wichtig für die Szene. Man kann sich mit ihr identifizieren, aber sie muss natürlich taktisch dazulernen und auch akzeptieren, dass es auch andere Gegnerinnen gibt, die auf unterschiedlichen Wegen den Punkt gewinnen. Und dazu gehört eben Coco Gauff. Vielleicht noch ein Wort zu Gauff. Ich meine, sie kam als 15-Jährige nach Wimbledon, hat damals Venus Williams geschlagen.
Ich war nicht die Einzige, die gegen 15-Jährige
genau.
Coco Gauff war.
Genau. Und dann war es sofort, ja, das ist die nächste Serena Williams. Willst du wirklich als Afroamerikanerin, 15 Jahre jung, mit der besten aller Zeiten verglichen
ja,
werden.
Das
kann nur schiefgehen.
Mhm.
Und dass sie in den Jahren gewachsen ist und dass sie, ich finde, fast die besten Interviews mittlerweile gibt, vor Match, nach dem Match, wo ich sage, im Pass steht 21, aber die kommt rüber wie 35.
Mhm.
Also Lebensweisheiten von sich gibt. Und auch, sie war im amerikanischen Frühstücksfernsehen gestern Morgen und hat da Sabalenka in Schutz genommen, von wegen, die war emotionalisiert, die wusste nicht so recht, das hat die nicht so gemeint. Das macht eine 21-Jährige nicht. Mhm. Also auch da Vorbildfunktion, Superstar in Amerika sowieso, hat jetzt ihr zweites Grand Slam-Turnier gewonnen und ich kann es kaum erwarten, wenn die zwei wieder gegeneinander spielen.
Ich auch, ja. Ich glaube, dass das Frauen- und das Männertennis in super Händen liegt. Und was man vielleicht dazu sagen sollte zu Aryna Sabalenka, als sie vor 2 Jahren gegen Coco Gauff bei den US Open im Finale in einem ähnlichen
Stimmt.
Match verlor, sie war Satz und Break vorne und hat dann irgendwann auch den Kopf verloren.
Genau.
Coco Gauff spielte noch einen Ball zurück, noch einen Ball zurück. Da da hat sie eine Sache in ihr Spiel hineingebracht. Sie hat auf einmal mehr Winkel gespielt. Sie hat vorher nur durch den Platz gespielt. Ja. Jetzt kann sie durchaus Winkel spielen. Und das hat sie, sie hat gesagt, ich brauche einen Plan B, wenn ich gegen eine Coco Gauff spiele und die jeden Ball zurückbringt. Also muss ich die Winkel angehen. 3 Monate später gewann sie zum ersten Mal die Australian Open. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie jetzt in ihr Spiel integrieren wird nach dieser Niederlage. Denn ich weiß genau, dass die zu Hause wie so ein wild gewordenes Pferd im Stall schon mit den Hufen scharrt und nur auf den Trainingsplatz raus will, um was Neues dazu zu bringen.
Jetzt ist sie erstmal in Mykonos mit ihrem Partner. Ja. Also die hat den Sand zwischen
den Füßen. Da schart sie nicht so sehr.
Und sie, also was sie jetzt gesagt hat, sie braucht jetzt Gummibärchen und ein bisschen Tequila, um die nächsten Tage zu überstehen. Ich kann das nachvollziehen. Man braucht dann Dinge, die man sonst nicht darf. Aber irgendwann kommt dann wieder das Rasenturnier. Ich glaube, beide spielen in Berlin. Und bin mal sehr gespannt, wie sie sich erholen. Beide sind jetzt ganz woanders, haben mit dem Tennis nichts zu tun. Halte ich für sehr wichtig, dass man so einen Schritt macht von so einem Höhepunkt in ganz andere Gewässer, dass sich eben auch der Geist erholt, dass man wieder Lust hat und dass man wieder gerne sich quält. Aber das Damentennis ist wirklich in sich. Ein Wort vielleicht noch zu Iga Swiatek.
Ja, glaubst du, dass sie zurück ist?
Also sie hat das Turnier 4-mal gewonnen in Folge bis zum Halbfinale. Dass sie dann 6-0 im dritten Satz gegen Sabalenka verloren hat, was also ihr sehr weh tat. Sie hat seit einem Jahr kein Turnier gewonnen und war bis letztes Jahr unspielbar auf Sand. Da muss ich was ändern. Das Spiel hat sich verändert. Vielleicht hat sie sich nicht genügend mitverändert. Spielerinnen erkennen ihr Spiel, ihre Strategie. Die muss sich Gedanken machen, wie das nächste halbe Jahr aussieht. Auf Rasen spielt sie sowieso nicht so gerne. Also ich hoffe, sie spielt Wimbledon. Ich habe nichts anderes gehört. Weil das Problem so ein bisschen im Weltsport generell, aber im Welttennis, so alle 18 Monate verändert sich das Spiel.
Ja.
Vor 18 Monaten wussten wir nicht, dass Alcaraz und Sinner so gut gleichzeitig spielen können.
Ja.
Wir wussten nicht, dass Coco Gauff auf Sand so stark spielen kann. Und wir dachten, Swiatek ist unbesiegbar für die nächsten 10 Jahre. Ja. Pustekuchen. Und man muss sich leider immer wieder erneuern, verbessern, sich dem Umfeld fragen, sind das die richtigen Trainer, ist das der richtige Betreuer, weil 18 Monate gebe ich zu einem Spiel, dann hat der Umkleideraum genau kapiert, wie du gerne spielst und wie du überhaupt nicht spielen willst.
Und ich finde, das machen die Besten der Welt wie keine Zweiten. Die schaffen es, sich zu verändern. Und ich meine, in Carlos Alcaraz, in Jannik Sinner, Roger, Rafa, Novak, die schaffen es, sich zu verändern, wenn sie on top of the game sind. Ne? Wenn sie ganz oben sind, verändern sie sich trotzdem. Bei Spielern, die gut sind, aber vielleicht nicht außergewöhnlich. Bei mir war das zum Beispiel so, ich musste immer erst wochenlang verlieren, bevor ich kapiert habe, so geht's nicht mehr. Und deswegen war ich nie so gut wie die anderen. Das hilft mir natürlich jetzt,
Andrea,
den Unterschied
zu sehen. Andrea, du warst in der Top 10 der Welt, also einen Ball hast du ausschlagen können. Okay? Also.
Ja, aber es ist eben Unterschied zwischen, und deswegen finde ich, passt das ganz gut zwischen dir und mir. Es ist eben dann doch nochmal ein Unterschied zwischen einem Grand Slam Champion und jemandem, der dran war, aber es nicht geschafft hat. Es gibt Unterschiede in der Mentalität und eine Schwäche von mir war, ich musste 10-mal verlieren, bis ich kapiert habe, ich muss was ändern. Und zum Beispiel Serena Williams, gegen die ich 6-mal gespielt habe, die war die Nummer 1 der Welt, hat 4 Grand Slams gewonnen, kam aber trotzdem aus der Offseason heraus und hatte was Neues in ihr Spiel integriert. Ja. Ich finde schon, dass das ein Unterschied ist und das hat nicht jeder.
Nee, dass du sprichst Mut für Veränderung an, dass man, auch wenn man gewinnt, vermeintlich realisiert, man gewinnt heute, weil man ein bisschen mehr Glück hatte oder weil die Auslosung gut war, nicht mehr, weil man besser ist. Und ich glaube, die Top-Spieler spüren das, wenn das Spiel einfach heute schwieriger ist. Die fordern auch immer ihr Umfeld. Also es war äußerst anstrengend, mit Djokovic zu trainieren.
Ja, weil ich meine, er hat dich nachts um 3 regelmäßig
also Perfektionist, mich immer gepiekst und wollte wissen, warum er die Vorhand jetzt cross und nicht longline. Und wehe, ich habe mich mal verplappert. Ja. Oder wehe, er hat den Ball verschlagen, dann war ich natürlich schuld. Also man muss auch immer schauen, dass man hier mit dem Spieler mitwächst und ihm auch was etwas Neues sagt. Also wenn ich dem jedes Jahr das Gleiche gesagt hätte, dann im halben Jahr, also Boris, ich hab dich gern, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also man muss sich auch stetig verbessern, die Zeichen der Zeit erkennen und auch selber als Trainer Neues dazulernen wollen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Gut.
Möchtest du noch etwas hinzufügen zu dieser ausgearteten Folge? Es sind noch ganz viele Menschen hier. Es ist wirklich sehr, sehr schön, genau, dass ihr alle noch hier geblieben seid.
Ja. Nee, es war mein Vergnügen, heute mit dir zum ersten Mal live wirklich vor euch. Sie sehen auch, das ist jetzt also Live-Talk, ne? Da gibt's keine Probe, kein Rehearsal, was ins Mikrofon rauskommt, ist leider
auch so, was
auch
wir,
so. Ja. Deswegen, also nicht für jedes Wort nehme ich die volle Verantwortung, aber das macht's aus, wir haben Spaß miteinander und das wird noch häufiger passieren. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das erste Live-Publikum bei Becker Petkovic. Und vielen Dank natürlich dir, Boris,
danke
mein
dir,
absoluter Lieblingsdoppelpartner.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.